Und ich bin sehr froh, dass nachdem dieser Talk das erste Mal am ersten Tag leider wegen Wetter abgesagt werden musste, dass das Zelt jetzt so voll ist. Und freue mich sehr, Jens Ohling ankündigen zu dürfen. Der ist momentan Redakteur beim Tagesspiegel, ist aber schon seit Jahren in Technologie und Politik unterwegs. Und er wird uns jetzt ein bisschen was dazu erzählen, was so die politischen Implikationen von künstlicher Intelligenz sind. Einen riesengroßen Applaus für Jens.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich hier eingeladen wurde, was zu erzählen zu dem Hype-Thema der letzten Monate. Ich freue mich auch, dass das hier bei Digital Courage stattfindet. Also jeder Täter kehrt an den Ort seiner vorigen Vergehen zurück. Ich habe als ganz, ganz junger Mensch mal angefangen bei Digital Courage, als es noch Fürbot hieß. War damals in vielerlei Hinsicht ein anderer Mensch, aber irgendwie auch der gleiche. Und jetzt mit ein paar Jahrzehnten Abstand, interessant, was daraus geworden ist. Ich möchte über künstliche Intelligenz sprechen. Eine riesen Projektionsfläche. Fast alle Menschen haben damit dazu was zu sagen. Ich möchte nicht darüber sprechen, ob das die Zukunft ist, denn ich glaube, auf die eine oder andere Art wird es auf jeden Fall die Zukunft beeinflussen. Und was ich auch nicht machen möchte, ist dieses Haha, guck mal, ChatGPT hat was Dummes gesagt. Ich habe in letzter Zeit von PolitikerInnen so viele Vorträge gehört, die damit anfangen. Zum Thema des heutigen Tages habe ich mal ChatGPT befragt und da... Den Witz habe ich jetzt schon so oft gehört, dass ich mir das dann auch sparen werde. Ich selber mag Technologie, trotz allem glaube ich auch noch an die Zukunft. Und ich liebe auch Daten, also offene Daten. Und das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Die offenen Daten lieben auch mich. Trotzdem möchte ich das Politikfeld der Gerechtigkeit und der Menschenrechte in diesem Bereich mal auföffnen. Und das, da gibt es einiges zu sagen. Das Erste, was die Leute immer sagen, naja, das ist ja überhaupt keine Intelligenz. Auch das ist ein Diskurs, wo wir uns sicherlich philosophisch sehr, sehr lange unterhalten können. Was ist eigentlich ein Mensch? Was macht Intelligenz aus? Aber der Begriff ist in der Welt. Wir bezeichnen diese Form von Vorhersagen über Dinge, die aufgrund von Datenmengen passieren, als künstliche Intelligenz oder als Artificial Intelligence. Die englischsprachigen Leute haben es ein bisschen einfacher, weil da ist es nicht ganz so überladen, wenn man eine Nebenbedeutung von Intelligenz benutzt. Also da kann Intelligence auch einfach Erkennung bedeuten. Also die Central Intelligence Agency ist nicht die Versammlung der klügsten Menschen Amerikas, sondern da werden einfach Daten zusammengetragen und daraus dann Rückschlüsse geschlossen. Also ob dieser Begriff richtig ist, möchte ich nicht diskutieren. Ich bin da relativ schmerzfrei. Das wird seit den 50er Jahren als Begriff schon als Teilbereich der Informatik verwendet. Gab es den ersten Workshop zu dem Thema in Dartmouth, wo Leute gesagt haben, wir müssen jetzt mal an Artificial Intelligence forschen. Es gab den Kalten Krieg und man hat gedacht, jetzt haben wir die Computer, die so weit sind, dann schreibe ich mal heute Abend noch ein Programm, was von Russisch nach Englisch übersetzt und dann ist der Kalte Krieg auch bald beendet. Das hat alles ein bisschen länger gedauert. Und auf dem Weg ist dann auch klar geworden, dass das Problem vielleicht ein bisschen komplexer ist, als man ursprünglich angedacht hat. Aber die Definition davon ist so gültig wie schwammig. Künstliche Intelligenz bedeutet einfach mit dem Computer Dinge tun, von denen wir dachten, dass nur Menschen sie können. Und das bedeutet natürlich, dass es ein extrem bewegliches Ziel ist. Einige von diesen Zielen haben wir dann auch schon abgehakt. Wir haben mal gedacht, nur Menschen können auf Großmeisterniveau Schach spielen. ist vorbei. Dann hat man gesagt, ja, Schach ist ja auch ein völlig simples Spiel. Was ist mit diesem Go? Das wird noch Jahrzehnte dauern, bis das ein Computer kann. Auch das ist mittlerweile abgehakt. Das heißt, auf dem Weg zu definieren, was ist denn eigentlich etwas, was nur Menschen können und was man nicht mit Maschinen machen kann, haben wir das Ziel dann immer wieder neu definiert. Es ist auch eine starke Verbindung zu dem Bereich der Kognitionswissenschaften, also das Verstehen von diesem Mysterium, was passiert eigentlich im Gehirn? Und dazu hat man vereinfachte Modelle entwickelt, die man dann im Computer modellieren kann und sagen kann, das hilft uns vielleicht zu verstehen, was uns zum Menschen macht, wenn wir Teile vereinfacht davon in Maschinenform nachbauen. Und entstanden sind dabei natürlich Sachen, die wir gar nicht so als künstliche Intelligenz im Alltag einordnen würden. Also wenn ich gucke, wie komme ich denn eigentlich zum Camp, dann nehme ich meine Navigationssoftware und die sucht mir in einer riesigen Datenmenge die richtigen Knotenpunkte und findet dann das Ziel. Das ist etwas, was vorher Menschen mit Faltstadtplänen machen mussten. Und das ist für uns jetzt heutzutage ganz selbstverständlich. Genauso, wenn ich wissen will, wie morgen das Wetter ist, dann ist das eine statistische Anwendung über große Datenmengen. Wenn ich heutzutage Navigationsgeräte oder Wettervorhersage neu erfinden würde und dafür dann Venture-Kapital suchen würde, würde ich das nicht als Statistik bezeichnen, sondern würde ich sagen, wir machen KI in unserem Start-up. Man hat ganz lange Zeit einen Ansatz verfolgt, der dann als Good Old AI, also gute alte künstliche Intelligenz bezeichnet wird, also die ist weder inhärent gut, noch besonders alt, aber das ist der Begriff, der dafür benutzt wird, dass man gesagt hat, das Wissen, das wir haben, das müssen wir in Wissensdatenbanken ablegen, modellieren und all die Regeln erstmal formulieren und der Maschine erklären, wie die Welt ist und dass die Welt alles ist, was der Fall ist. Das heißt also, ich setze dann wirklich so Regeln ein, wie alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, daraus folgt dann, Sokrates ist sterblich. Das ist eine sehr, sehr aufwendige Arbeit, all die Regeln in der Welt in so einer Wissensdatenbank abzubilden und irgendwann gibt es dann auch, ja, Mittelkürzungen an der Uni und die studentischen Hilfskräfte können diese tonnenweise Regeln dann nicht mehr eintippen und dann gibt es einen KI-Winter, es gibt keine vorzeigbaren Ergebnisse mehr auf dem Weg zur künstlichen Intelligenz und dann steht die Forschung etwas still. Ungefähr in den 90er Jahren hat man dann einen völlig anderen Ansatz gemacht, hat gesagt, anstatt unser Wissen über die Welt zu modellieren, lassen wir den Computer doch einfach mal die Regeln in der Welt selber herausfinden und hat dann auf etwas gesetzt, was neuronale Netze sind. Also daraus ist dann auch so Teilbereiche wie Machine Learning entstanden. Das ist eigentlich so die hippe, neue AI, von der wir heute reden. Also dieses mit den Wissensdatenbanken und dem Computer erklären, wie die Welt funktioniert, das ist out. Das macht keiner mehr. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das kommt noch mal wieder. Und dann werden wir eine Verbindung zwischen neuronaler KI haben und dieser regelbasierten KI. Aber im Moment ist der große Hype auf neuronalen Netzen. Das bedeutet, man nimmt ein vereinfachtes Modell davon, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Da gibt es Neuronen. Die Neuronen bekommen Signale. Wenn die Signale einen bestimmten Schwellwert übertreten, dann werden sie gefeuert. Und dann am Schluss entsteht dann im Gehirn ein Bild, weil entsprechende Signale auf das Auge treffen. Wenn man das abbildet in Einsen und Nullen, dann hat man ein neuronales Netz. Ich vereinfache das jetzt sehr, sehr, sehr. Bitte nicht in der Masterarbeit für Informatik dann so ausdrücken, sondern mehr ins Detail gehen. Aber im Grunde ist es so, als ob ich eine elektrische Schaltung konstruiere und dann packe ich einmal in die Elektronik-Bastelkiste, nehme mir eine Handvoll von Widerständen und schmeiße die so lange auf diese elektrische Schaltung, bis sich die Gewichte so austariert haben, dass die Signale an den richtigen Stellen das ergeben, was ich erreichen möchte. Also ein sehr experimenteller Prozess. Ich gebe dem Computer Riesenmengen von Daten und sage, mach da mal was Sinnvolles draus, erkenne da Muster und Regelmäßigkeiten. Das heißt, eigentlich sprechen wir gar nicht über die Probleme mit KI, wir sprechen über die Probleme von Big Data. Und wenn man dann sagt, ja, ich will das immer noch nicht künstliche Intelligenz nennen, dann kann man einfach sagen, Leute, es ist eine Metapher, das ist auch nicht neu in der Technik, auch nicht in der Computertechnik. 1913 sah ein Computer noch so aus. Also ein Computer war jemand, der oder die in dem Fall im wissenschaftlichen Bereich Berechnungen angestellt hat. An der Sternwarte von Harvard gab es die Harvard Computers. Das waren eine Reihe von junger Frauen, die furchtbar fit in Mathematik waren und die ganzen Berechnungen angestellt haben. Und erst später hat man dann angefangen, lieblose Maschinen als Computers zu bezeichnen. Das kann halt immer wieder passieren. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob das eine passende Metapher ist, aber es ist die Metapher, die da ist und mit der arbeiten wir jetzt erstmal. Aber was unbestritten ist, ist, dass KI unheimlich viele Bedeutungen hat. Ich hatte eben schon gesagt, in den Kognitionswissenschaften ist es so, dass da gesagt wird, wir benutzen vereinfachte Modelle, um etwas über unser eigenes Denken herauszufinden und modellieren das und nennen das künstliche Intelligenz. Ein interessantes Paper, wo gesagt hat, wir müssen diesen Begriff KI wieder reclaimen für die Kognitionswissenschaften. Die haben dann erstmal all die unterschiedlichen Dinge, die Leute mit Artificial Intelligence meinen, aufgeführt. Also das könnte sowas wie der heilige Gral der KI-Forschung, die Artificial General Intelligence sein, das ist die Superintelligenz, die alle beliebigen Probleme lösen kann. Manchmal meinen Leute einfach auch nur statistische Anwendungen, also Bayesche Statistik, also kombinierte Wahrscheinlichkeiten und nennen das dann KI. Manchmal meinen sie Teilbereiche von der KI wie Machine Learning. Im öffentlichen Diskurs gibt es etwas, was für das Politikfeld KI besonders interessant ist. Und das ist KI als Ideologie. KI als Ideologie bedeutet kurz gesagt, dass sich reiche weiße Menschen hinstellen und sagen, künstliche Intelligenz, was zufällig das ist, was meine Firma gerade betreibt, ist das, was uns retten will, beziehungsweise in letzter Zeit einen interessanten Twist. Wir arbeiten an künstlicher Intelligenz und diese künstliche Intelligenz wird unsere Welt so sehr beeinflussen, dass sie mindestens die Gefährlichkeit einer Atombombe bedeutet. Deswegen sind wir sehr, sehr wichtige Menschen und brauchen eure Aufmerksamkeit und euer Geld. Daran anschließend werden, wenn man mit vereinfachten Modellen des menschlichen Bewusstseins arbeitet, auch vereinfachte Modelle der Gesellschaft angewendet. Wie zum Beispiel, jedes Problem hat immer eine technische Lösung. Und wenn ich aus einer privilegierten Position komme, wo ich dann vielleicht mein kleines Erbe eingebracht habe, um meine erste Firma zu gründen, dann habe ich irgendwann gelernt, aus Problemen kann man sich immer freikaufen. Und wenn es Probleme gibt, die systemischer Natur sind, wenn ich diskriminiert werde aufgrund etwas, mit dem ich geboren werde, dann gibt es das ja eigentlich gar nicht, weil alle weißen Männer haben solche Art von Problemen ja gar nicht. Wenn man sich nicht freikaufen kann, hat man einfach vielleicht nicht genug große Datensätze, dann kann man das auf die Art und Weise lösen. KI ist eine schreckliche Bedrohung in der Zukunft und da kann man Science-Fiction-Szenarien von übermächtigen Robotern entwickeln. Hier im Hier und Jetzt ist alles prima, denn also die Mieten sind gut, denn ich kann sie ja bezahlen. Dann gibt es auch keine Ungerechtigkeit, die im Jetzt steht und das kann ich dann jetzt auch erstmal für mein Modell vernachlässigen. Und wenn ich mich gut mit KI auskenne, dann muss ich vielleicht auch nicht auf andere Stimmen hören und dann muss ich auch vielleicht nicht Dinge ausdiskutieren und brauche auch keinen öffentlichen Diskurs, denn wir sollten alle mehr auf Experten hören. Experten wissen, was gut für uns ist. In der schlimmsten Ausformung geht das dann in eine Richtung, die man ja vielleicht sogar als Technofaschismus bezeichnen könnte. Das fängt erstmal ganz soft an. Es gibt eine Bewegung namens Effective Altruism. Das sind reiche Gründer in den USA, die gesagt haben, wir haben viel zu viel Geld, wir möchten gerne, dass die Welt besser wird, aber es soll sich ja lohnen, es soll Impact haben. Wo kann ich denn mein Geld so anlegen, dass ich mit den besten Return on Investment habe? Dann gibt es daraus anschließend und auch sehr oft in dieser Effective Altruism Bubble vertreten den Begriff des Long-Termism. Also wir betrachten die Langzeitprobleme, die künftigen Generationen. Das klingt erstmal sehr, sehr gut. Das ist auch etwas, was wir auf jeden Fall machen sollten. Wir haben eine Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. Aber wenn es dann darum geht, zu sagen, wir müssen die Auswanderung der Menschen ins All als notwendigstes Ziel vorantreiben und uns vielleicht nicht um die Auswirkungen der Klimakrise kümmern oder um systemische Ungerechtigkeiten und Diskriminierung im Hier und Jetzt, dann wird es ein bisschen schwierig. Und in der extremsten Form, vertreten von sehr, sehr wenigen aus dieser Bubble, gibt es dann eine Ideologie namens Dark Enlightenment, also Enlightenment ist ja die Aufklärung und da steckt das Leid drin und das soll wieder verdunkelt werden. Also die Aufklärung soll umgedreht werden. Es gibt einen Autor namens Curtis Jarvis, publiziert als Mencius Moldbug, also Mencius der Schleimpilz, Schleimpilz-Insekt. Und der argumentiert dafür, dass eigentlich mit der Aufklärung und der Abschaffung der Monarchie und Ideen wie Gleichheit und Menschenrechte, da fing das Problem eigentlich an. Was Amerika braucht, ist ein Experten-CEO als König, also der argumentiert ernsthaft für die Wiedereinführung der Monarchie, hat auch einen Vorschlag. Elon Musk wäre dafür am besten geeignet und sagt halt, es gibt halt dann, wenn man sich die Entwicklung der Menschheit anguckt, anscheinend Menschenrassen, die besser zum Herrschen und welche, die besser für die Sklaverei geeignet sind. Das ist astreiner Faschismus. Das wird vertreten in Kreisen von Silicon Valley, wo man sich mit der Zukunft beschäftigt. Und wenn man sagt, ja gut, das ist ein Irrer, der seinen Blog betreibt, das ist jemand, der auf Partys von Peter Thiel gesehen wird und dort auch als Einflüsterer gilt. Das ist KI als Ideologie. Sollte man mal drüber reden. Aber auch das, was KI macht, ist nicht unbedingt wertfrei. Jede Art von Mustererkennung ist performativ. Was bedeutet das? Eine der Sachen, die Menschen ziemlich gut können und Computer ziemlich schlecht, ist Dinge erkennen. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen verschwommen sind aus der Ferne und so weiter. Das ist tatsächlich einer der interessanteren Bereiche von dieser ganzen Forschung mit künstlicher Intelligenz, dass ich ein Bild habe und dann einfach so oft mit diesen unterschiedlichen Formen des Bildes erkenne, dass dann auch die Banane als nächstes Mal erkannt wird. Wie sieht sowas in der Praxis aus? Hier ist eine KI-Anwendung, die ich irgendwie ziemlich gut finde, die auch von Kolleginnen von mir benutzt und entwickelt wurde. Da geht es darum, zu erkennen, ob Vandalismus in der Wikipedia genommen wurde. Und so oder ähnlich sehen bei sehr, sehr vielen KI-Anwendungen die internen Datenstrukturen aus. Es gibt Anzeichen dafür, dass das ein böser Edit ist oder ein Artikel von schlechter Qualität. Also da laufen unheimlich viele Werte und Erfahrungen rein. Bei Vandalismus könnte es zum Beispiel sein, ja, zu der Zeit gab es gerade Schulpause, als dieser Edit vorgenommen wurde. Und das wird dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bewertet, also von 1 bis 0,0. Das, diese Wahrscheinlichkeiten werden kombiniert nach dem Satz von Bayes. Und am Schluss habe ich etwas und sage, das sieht für mich eher wie Vandalismus aus oder das sieht für mich eher aus wie etwas, was legitim ist. Man könnte den Computer die Entscheidung treffen lassen. In dem Fall wird es so eingesetzt, wie ich es für sinnvoll finde. Das ist eine erste Filterung, die die Admins, diese Patrouillengänge in der Wikipedia machen, als Werkzeug an die Hand bekommen. Das heißt also, die bekommen die sehr, sehr eindeutigen Fälle angezeigt, müssen dann nur einen kurzen Blick drauf werfen und meistens ist dann auch sehr schnell zu erkennen und können sich dann im Fortgang um die komplexeren Fälle kümmern. Das finde ich auch erstmal so gut. Und warum soll man, wenn man viele Daten hat, öffentliche Daten, warum soll man daraus nicht was lernen können? Das ist etwas, was wir, glaube ich, alle in der Pandemie gemerkt haben. Es ist eigentlich ganz gut, Daten zu haben und daraus dann etwas zu lernen und dann auch Vorhersagen vor die Zukunft zu machen. Aber wenn ich dann so eine Karte von diesen Datenpunkten erstelle, dann ist das etwas, was der Wirklichkeit sich annähert, aber niemals die Wirklichkeit ist. Wenn ich als Lagerarbeiter bei Amazon arbeite und dann Datenpunkte entstehen und diese Datenpunkte werden in einem statistischen Modell oder einem KI-Modell verarbeitet, dann bin ich plötzlich etwas anderes. Dann bin ich ein guter Lagerarbeiter oder ein schlechter Lagerarbeiter. Wenn gesagt wird, wir haben jetzt so ein paar Datenpunkte, wie dein Körper aussieht und welche Kleidung du trägst und wie du dich verhältst, dann bin ich nicht mehr einfach ein Mensch, sondern ich werde performativ eingeordnet in ein Geschlecht, in eine Geschlechterrolle, in ein Gender. Das heißt, diese Klassifizierungen selber sind schon ein Akt. Man könnte auch sagen, es sind ein Akt der Macht. Derjenige, der kategorisieren kann, hat Macht. The power to name kennen wir als Konzept von Rumpelstilzchen bis zur Volkszählung. Wer etwas benennen kann, hat Macht und kann dann sagen, bist du ein guter Arbeiter? Bist du produktiv? Wir haben da einige Datenpunkte dazu gesammelt. Welche Geschlechteridentität hast du? Ist das, was du bist, Teil deiner Persönlichkeit oder ein Eintrag in der Sammlung der psychischen Störungen? Das hat sich auch sehr geändert. Es gab mal Zeiten, da stand da auch mal Homosexualität drin und irgendwann stand es halt nicht mehr drin. Ist das dann ein falscher Datenpunkt oder können wir uns darauf einigen, dass jede Form von Klassifizierung immer mit Macht zu tun hat und indem ich versuche, ein sinnvolles Bild über die Welt zu machen, ob mit KI oder anders, habe ich mit Macht zu tun. Worüber wir also reden, ist der Traum von jedem Bürokraten. Computer sagt nein oder Computer sagt ja und das in Hochleistungsform. Ein Begriff, der da häufiger auch fällt bei dieser generativen KI, ist einfach der Begriff der stochastischen Papageien. Also Stochastik ist die Lehre von allem, was mit Wahrscheinlichkeit zu tun hat, Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das, was ein generatives Sprachmodell wie ChatGPT macht, ist einfach einen stochastischen Term auf eine große Datenmenge anzuwenden. Da ist keine Kreativität dahinter, sondern das ist die Anwendung von komplexen stochastischen Prozessen. Aus dieser Überlegung, jedes soziale Problem hat eine technische Lösung, kommt dann oft auch die Vorstellung, dass Domänenwissen sich ja ganz einfach runterbrechen lässt. Gib mir doch nur eine mathematische Funktion und dann kann ich das auch schon entscheiden. Wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich habe da so eine App, die kann psychische Probleme heilen, denn ich habe da so ein paar mathematische Funktionen gefunden. Vorsicht, vielleicht ist das dann auch eine Selbstüberschätzung von jemand, der nicht versteht, dass das Wissen in einer Domäne, zum Beispiel Gesundheit, viel mehr bedeutet als das Wissen über, das sind statistisch signifikante Dinge, sondern da gehört dann auch noch mehr da, dieses berühmte einerseits, andererseits, und dann sollte man auch nochmal die Umstände betrachten. Das fällt alles weg, wenn man sagt, gib mir doch einfach eine statistische Funktion, eine mathematische Funktion, und gib mir statistisch signifikante Daten. Und manchmal wollen wir auch gar nicht aufgrund von Statistik entscheiden, sondern es gibt keine richtige Antwort, sondern es gibt nur das, was die Gesellschaft gerne machen möchte, und das muss ausdiskutiert werden. Und da gibt es Konflikte und unterschiedliche Interessen, und am Schluss gibt es dann nicht die richtige Lösung, sondern die Lösung, die wir uns gemeinsam durch Debatte erarbeitet haben. Kennt ihr diesen Spruch mit, es gibt keine Cloud, es gibt nur den Computer anderer Menschen? Es gibt keine KI, es gibt nur die unsichtbare Arbeit von anderen Menschen. Meine Lieblingsbilderquelle für alles mit KI ist Better Images of AI. Das ist eine Initiative von DesignerInnen, die gesagt haben, wir sind es echt leid, dass immer, wenn ein Artikel über KI erscheint, ist diese komische silberne Frau mit den mit dem futuristischen Hintergrund, oder es sind irgendwelche Codezeilen. Lass uns das nochmal visualisieren auf eine Art, wie es richtig ist. Um Mustererkennung zu betreiben, um KI zu machen, brauche ich tonnenweise von Testdaten, um dem Computer erstmal zu sagen, guck mal, so ist es, und dann lern mal, wie es auf den nächsten Fall anzuwenden ist. Diese Testdaten müssen korrekt gelabelt werden. Das ist Handarbeit. Damit ich einen korrekten Datensatz habe, müssen echte Menschen in der echten Welt dafür sorgen, dass dieser Testdatensatz sauber ist. Insofern finde ich diese Visualisierung von dem, was KI ist, sehr schön. Da sitzen Leute und annotieren Testdaten. Zum Teil unter prekären Bedingungen. In Kenia hat sich in diesem Jahr zum ersten Mal eine Gewerkschaft gegründet. Firmen wie OpenAI, die ChatGPT herstellen, haben ja um die $1,50 für Testdatenlabeling bezahlt. Man hat sich einfach gedacht, wir brauchen irgendwie ein Land, wo Englisch gesprochen wird und wo die Leute mit einem Stundensatz von $1,50 vielleicht in Ordnung gehen. Dieses ganze, guck mal, was ChatGPT kann, ist die unsichtbare Arbeit von Menschen, die unter den prekärsten Bedingungen arbeiten. 150 davon haben sich, die für ChatGPT, für Content-Moderation bei anderen Social Networks arbeiten, zusammengeschlossen in Nairobi und haben zum ersten Mal gesagt, hier, wir sind die Leute, die die unsichtbare Arbeit beim Aufräumen der Datenmüllhalde betreiben. Wir möchten jetzt gemeinsam auftreten und für bessere ArbeiterInnenrechte kämpfen. Und wie bei allen Formen von struktureller Diskriminierung trifft es die marginalisierten Gruppen zuerst. Die EU gibt Milliarden für KI-Forschung aus. Und mehrere hundert Millionen davon für eine Agentur namens Frontex, die dafür sorgt, dass Menschen nicht nach Europa kommen, sondern im Mittelmeer ertrinken. Hier am Zelt ist eine Europaflagge, und so sehr ich die EU liebe und mich darüber freue, dass sie für Frieden und Menschenrechte über mehrere Jahrzehnte auf dem Kontinent gesorgt hat, wo das nicht immer selbstverständlich ist, Frontex ist die hässliche Seite von dieser EU. Frontex ist genau das, was Michel Foucault als Biomacht bezeichnen würde. Also Macht reduziert sich darauf, dass ich entscheiden kann, ob du lebst. In der postkolonialen Theorie wird dann von Nekropolitik gesprochen. Also Politik, die sich überlegt, welche Teile der Erdbevölkerung lassen wir sterben, damit der andere Teil leben kann. Sowas wie moderne Grenzkontrolle. Natürlich setzt das Gesichtserkennung ein. Natürlich sind das Methoden, die in der KI sind, Und wenn Frontex diese Werbebroschüre macht, welche tollen Möglichkeiten sie durch künstliche Intelligenz hat, dann ist das Biomacht, Nekropolitik, mithilfe von mathematischen Modellen und Statistiken dafür zu sorgen, dass die falschen Menschen nicht nach Europa kommen. Aber wir können das doch alles viel gerechter machen. Wir können doch unterdrückte, marginalisierte Stimmen dann auch nach vorne bringen. Und wenn wir nur den richtigen Datensatz haben, dann kann uns der Computer ja sagen, was richtig ist und was falsch. Ja, haben wir das denn? Ich weiß es nicht. Also die meisten von diesen großen KI-Projekten sind sehr, sehr schmallippig darüber, was ihre Datenquellen angeht. Aber bei ChatGPT gab es mal ein Paper für GPT-2, glaube ich, wo zumindest mal angedeutet wurde, wo diese ganzen Textmengen herkommen. Das meiste kommt aus einer Textsammlung namens Common Crawl, wo einfach das Internet abgestaubsaugt wird und alles, was an Text im Internet verfügbar ist, wird dann da reingeschmissen. Natürlich ist Wikipedia auch ganz groß drin vertreten, aber wenn man sich dann das statistisch anguckt, dann ist 40% davon englischsprachig. Das ist nicht die Verteilung von den Sprachen, die wir auf der Welt haben. Und viele Sprachen wie Xhosa oder indische Sprachen, die zum Teil Millionen von SprecherInnen haben, die tauchen dann einfach im Textkorpus gar nicht auf. Die sind dann für die KI unsichtbar. Das ist kein Teil des Weltwissens. Das Weltwissen ist englischsprachig. Wir arbeiten nicht nur mit vereinfachten Modellen des menschlichen Bewusstseins, wir arbeiten dann auch mit richtig vereinfachten Modellen von dem, was Weltwissen bedeutet. Die meisten Menschen auf der Welt sprechen kein Englisch, aber ChatGPT weiß das gar nicht und geht von einer anderen Realität aus. Naja, und dann, wie ist das eigentlich mit dem Urheberrecht? Kennt ihr dieses Bild mit dem Affen? Da ist ein Tierfotograf in Indonesien im Urwald unterwegs gewesen und einer von den Affen hat sich dann die Kamera geklaut und hat ein Selfie gemacht. Das ging dann vor Gericht hin und her. Wer hat denn eigentlich das Urheberrecht daran? Denn Urheberrechte können nur Menschen haben. Ein Affe hat typischerweise auch gar kein Bankkonto, wo jetzt die Tantiemen hinfließen könnten und ist rechtlich gesehen eine Sache. Computer ist ziemlich sehr eindeutig rechtlich gesehen eine Sache, ist also alles, das aus einer KI rausfällt, urheberrechtsfrei, müssen wir darüber gar nicht diskutieren. Fände ich auf jeden Fall einfach, dann müsste ich nicht immer diese komplizierten Attributionsangaben von Creative Commons machen, sondern kann ich ja einfach das nehmen, was die KI so rausgibt. Wir müssen darüber diskutieren, denn rechtlich ist das bis jetzt noch ein bisschen wenig geklärt. Und ich kann auch verstehen, wenn KünstlerInnen sagen, ich finde es nicht okay, wenn ich einer KI für Bildgenerierung sage, mal ein Bild in meinem Stil und dann kommt ein Bild raus. Das fühlt sich irgendwie an wie eine Urheberrechtsverletzung. Und dann einfach noch zu sagen, ja nee, das kommt aus dem Computer, das haben wir gar nicht entschieden, das ist mir ein bisschen zu billig. Das sind Debatten, die müssen wir dann auch nochmal führen. Und da werden Leute, die Spaß an Jura haben, also nicht ich, sicherlich noch sehr viel Beschäftigung mit haben. Und da müssen wir auch mal über die Kosten reden. Da gibt es auf der einen Seite die planetaren Kosten. Man kann relativ genau sagen, welche Formen von Machine Learning und KI dann auch welchen CO2-Ausstoß bekommen. Zum Glück ist das alles auf einer gewissen Ebene auch skalierbar. Rechenzentren können einfach komplett an grünen Strom angeschlossen werden. Aber ja, jede tolle Spielanwendung, wo ich sage, ja, da habe ich was Tolles mit Daten gezaubert, mit KI, hat auf jeden Fall auch planetare Kosten, die wir einpreisen müssen. Und wenn wir dann sagen, ich möchte sowas wie OpenAI oder andere Konzerne gar nicht haben, ich mache einfach meine eigene KI mit ganz viel Freiheit und Bürgerrechten. Ich kann nicht einfach entscheiden, in diesen Markt auf dieser Ebene einzutreten. Das ist kein Spielfeld, das für alle offen ist. Es gibt genau einen mir bekannten Versuch, wo auf einer ähnlichen Ebene gearbeitet wird. Das ist, also jetzt was diese großen Sprachmodelle angeht, das ist Bloom. Das läuft auf einem gelangweilten Supercomputer in Paris, wo dann gebettelt wurde, können wir bitte unser Open-Source-KI-Modell darauf laufen lassen. Das ist nichts, was Digitalcourage oder CCC im Keller haben, sondern da reden wir wirklich über ganz, ganz große Supercomputer. Und einfach zu sagen, ja, wie bei Open Source, wir stellen da einfach eine Alternative zur Verfügung, das stößt dann einfach mal an finanzielle Grenzen, weil Supercomputer haben wir alle nicht. Ich komme dann auch schon zum Schluss und habe jetzt ziemlich viele Felder in diesem Politikfeld KI aufgemacht, aber man kann auf jeden Fall festhalten, wir brauchen irgendwie gar keine schrecklichen Zukunftsvisionen aus Science Fiction mit Terminator oder sowas, sondern jetzt schon. KI als Ideologie schadet uns jetzt schon, vielleicht sogar der Demokratie, auf jeden Fall marginalisierten Gruppen. Wir müssen aufpassen, dass das, was wir unter Wissensgerechtigkeit, unter offenen Zugang zu Wissen, nicht verdeckt wird durch einen Zuckerguss mit, das kommt aus der Maschine, wir können nicht genau sagen, wo das herkommt und die Quellen sind nicht zugänglich. Wissen sollte nicht opak, also undurchsichtig sein, sondern es sollte zugänglich sein. Und wir müssen uns überlegen, wie können wir da in diesem Feld Gerechtigkeit schaffen und wie können wir es verhindern, dass Monopole entstehen. Ich habe ein bisschen was dazu gelesen. Das sind Bücher oder in einem Fall vielleicht sehr niedrigschwellig eine Netflix-Doku, die es sicherlich auch auf Pirate Bay gibt. Also Dan McQuillan, Resisting AI, ein sehr wütendes Buch von jemandem, der in London als Professor für Informatik arbeitet und auch weiß, worüber er redet. Ja, ein antifaschistischer Ansatz gegen künstliche Intelligenz. Joy Buolamini, ganz beeindruckende Frau, habe ich auch das Privileg gehabt, sie beim Vortrag in Kapstadt live zu sehen, beschäftigt sich auch damit, was bedeutet das, wenn weiße Männer Gesichtserkennung betreiben und dann schwarze Frauen nicht mehr erkannt werden. Also welche Arten von Regeln kodieren wir da rein? Wie gesagt, eine Dokumentation, die man sich als Einführung angucken kann. Es gibt ein wissenschaftliches Paper zu dem Hype-Thema mit den Large Language Models, wo dieser Begriff der stochastischen Papageien herkommt, von Emily Bender und Timnit Gebru. Sage ich immer dazu, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, ist noch nie jemand dümmer dadurch geworden. Und wir sollten weiter diskutieren. Vielleicht habt ihr ja Fragen. Ich bedanke mich.